Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Benedikt Böhm besteigt 8000 Meter hohe Berge. Ohne Sauerstoff. Und sehr schnell. Im Speed-Stil. Das erfordert viel Vorbereitung, eisernes Training und Disziplin. Nebenbei hat Böhm die vergangenen 20 Jahre erfolgreich das Unternehmen Dynafit geführt. Und die einst insolvente zu der wohl bekanntesten Skitourenmarke gemacht. Was Extremsport und Management-Skills miteinander verbindet, erklärt er mir jetzt im TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Benedikt, schön, dass du mir zugeschaltet bist.
Ja, hallo, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist Extrem-Skibergsteiger, Manager, Speaker, Buchautor, Familienvater. Sag mal, wann schläfst du eigentlich?
Ich versuche mindestens auf 5 Stunden Schlaf zu kommen. Das versuche ich, klappt nicht immer. Aber ich schlafe, also ich sage mal so, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann stehe ich auf und arbeite oder mache Sport. Aber meistens klappt es ganz gut, weil ich einfach völlig fertig bin vom Tag.
Ja, okay, das glaube ich bei dem Pensum. Würdest du sagen, dass Extremsportler die besseren Manager sind?
Boah, ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Also ich würde nicht glauben, oder sagen wir mal so, ich glaube, es sind ein paar Voraussetzungen gegeben, die vielleicht in bestimmten Bereichen des Management helfen können. Also zum Beispiel, also Ordnung bringt einfach eine bessere Struktur. Ich glaube, man muss sich auf Ziele vorbereiten. Da sind sicher ganz viele Dinge, die so mitspielen, Konzentrationsfähigkeit, Fokus und so weiter. Aber das pauschal zu beantworten, sind Extremsportler gute Manager, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist schon ein Spektrum, was deutlich weiter gefasst ist, ein guter Manager zu sein. Das ist so ähnlich wie sagen, es sind gute Familienväter, gute Manager. Da haben wahrscheinlich viele Aspekte, die sich gegenseitig zu erfüllen. Aber dann ist dieser Pool des Management einfach zu groß, als dass man das pauschal mit Ja beantworten könnte. Ich glaube, da gehören auch so viele andere Dinge dazu, wie Persönlichkeit und People-Management, emotionale Fähigkeiten, emotionale Intelligenz und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das kann man nicht so beantworten mit Ja oder Nein.
Was verlangt ihr eigentlich mehr ab? Die Besteigung eines 8000ers oder schlechte Stimmung im Unternehmen?
Boah, das kommt ganz auf die Besteigung drauf an. Sagen wir mal so, weißt du, wenn die Bedingungen passen im 8000er, dann sagen wir, dann kann das so laufen, wie man sich's vorgestellt hat, wie man sich darauf vorbereitet hat. Wenn die Bedingungen schlecht sind oder schlechter als erwartet oder irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, dann ist natürlich, ja, kann das zur absoluten Katastrophe werden und dann verlangt es einem oder mir zumindest in der Vergangenheit deutlich mehr ab als im Unternehmen, weil das natürlich, ja, bis zum Ableben oder Ableben von jemand aus dem Team im Worst Case kommt. Also das sind ganz andere Dimensionen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass im Unternehmen natürlich die Facetten und immer wieder neue Herausforderungen, die es da so gibt, doch nochmal mir, sagen wir mal, in der Vielfalt mehr abverlangen. Also in der Vielfalt der Klavatur. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch 22 Jahre bei Dynafit geblieben, weil einfach jeder Tag anders war wie der vorhergehende. Also es war jeden Tag irgendwie was Neues. Es gab immer wieder Neues zu entdecken, immer wieder Neues zu machen. Es gab sehr gute Zeiten, es gab sehr schlechte Zeiten. Es gab alles, ja, was so, wenn wir uns die letzten 5 Jahre anschauen, Expansionen hier, Internationalisierung, Märkte, Vertikalisierung in alle Richtungen und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge, die mich immer auf Trab gehalten haben und wahrscheinlich auch immer tun werden, solange ich irgendwie unternehmerisch tätig bin.
Du hast eben schon gute Zeiten, aber auch schlechte Zeiten angesprochen. Jetzt ist es ja auch so, dass Unternehmenslenker gerade in vielfacher Hinsicht vor großen Herausforderungen stehen. Also die wirtschaftliche Lage, die Digitalisierung, die Vorgaben in puncto Nachhaltigkeit. Also es sind ganz viele Bälle, die da gerade in der Luft gehalten werden müssen. Wie gelingt es da, Ruhe zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen? Das ist ja auch etwas, das du sowohl im Sport als auch im Unternehmen brauchst.
Ja, ich glaube, genau darum geht es irgendwie, dass man diese schlechten Zeiten, deswegen habe ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt, also ich habe sie nicht als schlechte Zeiten empfunden, sondern eher als herausfordernde Zeiten. Und ich glaube, dass diese Zeiten per se mal gut sind. Also gut deswegen, weil wir mal philosophisch gesehen deutlich mehr über uns hinauswachsen können, als wenn es einfach nur toll läuft. Ja, also wenn es toll läuft, dann ist jeder happy und dann werden auch viele Fehler kaschiert im Unternehmen. Dann muss ich sagen, ist Feierlaune und dann ist jeder dran schuld. Ja, wenn es schlecht läuft, dann ist auf einmal keiner mehr dran schuld. Also das ist dann immer so ein bisschen das Interessante. Und ich glaube, warum wir über uns hinauswachsen, weil wir in den Zeiten besonders gefordert sind, sagen wir mal, deduktiv zu denken. Also vielleicht ein bisschen anders die Dinge anzupacken, als wir es vielleicht bisher gemacht haben, ist das Gegenteil vom analogen Denken und besonders kreativ zu werden. Und das ist sehr verknüpft, für mich zumindest immer, mit der absoluten Fokussierung. Also ich glaube, diese schlechten Zeiten sind gut und wir brauchen die auch ab und zu als Unternehmen, also wo es mal vielleicht die Luft ein bisschen dünner wird, wie ja ähnlich wie am Berg, ja, da war ja dasselbe Thema. Und dann mussten wir uns auf einmal konzentrieren und überlegen, was ist wirklich das, was uns da zum Gipfel bringt? Was macht uns wirklich schneller? Das war eigentlich immer die Frage. Macht es uns schneller oder nicht? Hat es eine essentielle Sicherheitsfunktion oder nicht? Und dann auf einmal fängt man an, sich wirklich aufs Überlebenswichtige zu konzentrieren. Und das war schon ein ganz wesentliches Thema, natürlich am Berg für mich, bei unseren Speedbegehungen, wo wir versucht haben, so schnell wie möglich da hochzukommen, um unser Risiko in der Todeszone zu minimieren. Aber natürlich auch im Unternehmen, wo man mal wieder so eine Zäsur hat, so ein Cleaning Day, so ein Moment, wo man sich wirklich überlegen muss, was ist es noch, was uns da nach vorne bringt und was nicht. Und deswegen würde ich per se sagen, dass diese Zeiten gute Zeiten sind, also diese vermeintlich schlechten Zeiten, wenn wir diese wirklich annehmen und als Chance verstehen, dass wir vor allem uns wieder fokussieren auf das, was uns da wirklich nach vorne bringt.
Du hast ja auch den Begriff Mutmuskel geprägt, den ich sehr schön finde, weil er so positiv besetzt ist. Aber erklär doch nochmal, was genau du damit meinst und wie sich dieser Muskel trainieren lässt.
Ja, da kommen wir vielleicht so ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir gerade hatten. Also in ungewissen Zeiten, also das hängt ja oft einfach mit den schwierigen, sagen wir, Situationen zusammen. Wie geht's weiter? Ist mein Job sicher? Wie entwickelt sich die Umsätze? Wie entwickeln sich die Gewinne oder eben auch nicht? Oder sogar vielleicht Verluste? Können wir uns das alles leisten, was wir hier machen? Müssen Personal abbauen? Und so weiter und so fort. Das löst ja Ungewissheit aus. Und deswegen mögen wir diese Zeiten nicht, weil wir nicht wissen, sehen wir jetzt gerade in Deutschland die höchste Sparquote seit langer Zeit, die Leute geben kein Geld aus, sagen lieber, boah, da, wie so ein Hamster, da baue ich lieber so ein bisschen vor für die schlechten Zeiten. Ist ja auch gut, dass wir diese Instinkte haben. Und wir müssen verstehen, dass Ungewissheit Angst auslöst. Also wenn man sagen Ungewissheit sieht als auf der Makroebene, also meinetwegen auf der makroökonomischen, politischen Ebene, wo eben Konflikte herrschen und Inflation und alles Mögliche, aber dies können wir per se nicht ändern. Wir sehen es ja selbst, gerade Trump nicht den Russland-Ukraine-Konflikt abstellen kann. Und das stellvertretend für viele Herausforderungen, die wir auf der Welt aktuell haben. Aber was wir immer umgehen können, ist sagen unser emotionales oder unser persönliches Ökosystem. Und das ist eben der Auslöser Angst. Also wie sehr lassen wir uns dieser Ungewissheit sozusagen beeinflussen oder nicht? Und ich kann nur für mich sagen, dass die Angst, und übrigens auch heute noch, also ich hatte immer Angst, ich bin geboren als fünftes Kind von 6 Kindern und war das ängstlichste Kind, also auch ganz interessant. Und ich kann nur sagen, dass die Angst, dass ich schnell erkannt habe, dass die Angst sagen, ja, das größte Hindernis zwischen mir und meinen Zielen sind, das größte Hindernis zwischen mir und über mich hinaus zu wachsen. Ja, also deswegen nochmal, sind auch diese ungewissen Zeiten, diese vermeintlich schlechten Zeiten, gute Zeiten, um über sich hinaus zu wachsen. Und so habe ich schon früh verstanden, dass ich irgendwie diese Angst angehen will und mich nicht von ihr leiten lassen will. Also ich will eigentlich sozusagen versuchen, die Angst in den Griff zu bekommen und nicht, dass die Angst mich in den Griff bekommt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass die Angst vor überwältigend größer ist als die Angst in. Also die Angst vor der Situation, gestern habe ich mit meinem Sohn geredet, der hatte vorgestern Geburtstag, der ist 11 Jahre geworden und habe mit ihm darüber gesprochen, weil er auch einige Ängste hat und habe gesagt, du schon mal, jetzt überleg mal, wovor du alles Angst hattest und wie es dann war, wie du da in der Situation warst. Also in haben wir seltener Angst und das habe ich ja selber erlebt in Extremsituationen, wirklich in Schlachtfeldern. Ich erinnere mich an ein Unglück, wo 11 Menschen um mich herum gestorben sind. Und aber in hatten wir eigentlich keine Angst, ja, da mussten wir halt machen und tun. Und jetzt komme ich zurück zum Mutmuskel. Die beste Antwort auf Ungewissheit ist Klarheit. Also wenn ich einen Begriff sozusagen nennen müsste, als die beste Antwort für Ungewissheit, und das gilt sowohl im Bergsteigen, bevor wir zusammen in die Todeszone gestiegen sind, als auch natürlich auch als im Unternehmen. Also gerade in diesen Zeiten ist es enorm wichtig, dass wir kommunizieren, dass die Mitarbeiter Teil davon haben. Die Mitarbeiter haben ein sehr gutes Gespür dafür, ob das gerade irgendwie kaschiert ist oder authentisch ist oder nicht. Also das riechen Menschen sofort. Und gerade in diesen Zeiten, in diesen ungewissen Zeiten, müssen wir ständig wieder neu Klarheit schaffen. Und meinetwegen täglich. Also Klarheit ist ja nie einmal geschafft, ja. Und dazu gehört eben auch, dass wir unsere Ängste visualisiert haben. Wir nannten es Angstkarte. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr ausführen, aber das war ein Prozess, den wir entwickelt haben über viele Jahre, ja, fast Jahrzehnte, weil wir verstanden haben, dass wir daran arbeiten müssen. Und am Ende war das auch ein großer Booster im Erfolg, weil wir Klarheit geschaffen haben. Jeder für sich. Also musste erstmal für sich klar werden. Denn Angst ist ja völlig subjektiv. Ja, und die beste Antwort auf Angst ist eben Mut. Also es gibt keinen Mut ohne Angst. Und deswegen haben wir eben geschaut, dass wir die Ängste identifizieren, also fast in Daten übersetzen. So haben wir es gemacht. Deswegen Angstkarte, Angstfaktor und so weiter. Und dann haben wir irgendwann identifiziert, wovor haben wir eigentlich überhaupt Angst? Also das ist völlig pragmatisch angegangen und das wirklich zu, sagen wir mal, diese Ängste so ein bisschen entzaubert in dieser ungewissen Masse. Wir nannten es auch Angstwolke. Also Wolke ist ein guter Name, weil es keine Wolke mal per se das Gegenteil von Klarheit ist. Und als wir dann die Ängste identifiziert haben, in Daten übersetzt, haben wir verstanden, okay, da muss ich arbeiten, da muss ich meinen Mutmuskel stärken. Hier muss ich Angst durch Achtsamkeit ersetzen. Das war eigentlich eines der Hauptthemen. Und so habe ich dann ja viele hunderte, tausende Lebensstunden investiert in zum Beispiel ja das Training in diesen Steilwandabfahrten, um sozusagen Angst durch Achtsamkeit zu ersetzen.
Beziehungsweise dann auch Angst durch sehr eisernes Training in den Griff zu bekommen, oder?
Absolut, das ist ja das Angst durch Achtsamkeit. Also die Mutmuskelstärke, Muskeln bedeutet ja, das impliziert Training. Also ich muss gearbeitet haben dafür und zwar sehr fokussiert. Und das waren, wie ich sagte, viele tausende Lebensstunden und die waren oft sehr früh morgens und sehr spät abends oder so spät, wo andere schon wieder sagen, aufgestanden sind und so weiter. Und das war sagen, diese... Ja, auch die gesunde Besessenheit, die wir brauchten, um unsere Ziele zu erreichen. Also uns hat es auch einfach Spaß gemacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass dieses über sich hinauswachsen mir und uns einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat. Wir hatten einfach Freude daran, Neues zu entdecken und vor allem Neues über uns zu entdecken. Also was alles möglich ist. Ich glaube, das war so ein bisschen, es geht ja nicht nur um sagen, den Raum vor dir und um dich zu entdecken, sondern vielleicht auch das zu entdecken, was in dir steckt, von dem du gar nicht wusstest, dass es in dir steckt.
Ja, auf jeden Fall. Du suchst ja schon eine extreme Grenzerfahrung, würde ich sagen, und willst das auch anderen vermitteln. Du gehst beispielsweise auch mit anderen Managern auf Touren. Aber wie erkennt man dann, wann wirklich eine Grenze erreicht ist, also es einfach nicht mehr weitergeht, wo man ja eigentlich gewohnt ist, oft über die eigenen Grenzen zu gehen? Also wie erkennt man das und wie geht man dann auch damit um?
Ich kann jetzt nur von mir sprechen, sagen wir mal so. Ich glaube, ich habe es dann erkennen müssen, also manchmal auch schmerzhaft erkennen müssen. Ja, ich erinnere mich an die ersten 5-6.000er, die wir in Peru gemacht haben, vor allem die 6.000er, wo wir dann in irgendwelchen peruanischen Krankenhäusern gelandet sind, also wo wir alles falsch gemacht haben, was wir falsch machen konnten und durch diese unfassbare Übermotivation, würde ich fast schon sagen, und auch Übermut teilweise dann unsere Grenzen schmerzhaft aufgezeigt bekommen haben. Und ich kann froh sein, dass wir das alles so, zumindest, dass wir es überlebt haben damals. Aber auf der anderen Seite waren diese Erfahrungen auch wichtig. Also ich glaube, wenn man den Anspruch hat, übrigens auch im Unternehmen zu führen und vorauszugehen, dann braucht es schon eine Fehlerkultur, die auch erlaubt, sagen wir mal, Erfahrungen zu machen, die manchmal schmerzhaft sind. Also wir lernen normal durch das Tun. Also ich hatte mal irgendwo gehört, dass wir 80% durch das Tun lernen. Und dann hatte ich irgendwann verstanden, dass wir uns besser vorbereiten müssen. Ich glaube, das war schon ein ganz wesentlicher Punkt. Dann kommen wir wieder zur Achtsamkeit und zu dem Mutmuskel und zu Grenzen. Also sich sozusagen ranzutasten an die Grenzen, anstatt sie gleich versuchen zu überspringen. Und hier kann uns besonders Mut machen, dass wir Menschen uns unterschätzen, was wir langfristig erreichen können. Wir überschätzen uns, was wir kurzfristig erreichen können. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, wenn ich zurückschaue. Also wie habe ich meine Grenzen kennengelernt? Heute weiß ich einfach, ich kann sie nicht erzwingen. Ich will sie auch gar nicht erzwingen. Ja, ich will diese Erfahrung gar nicht mehr unbedingt nochmal machen. Aber ich kann mich daran tasten. Und zwar über viele Tausende von kleinen Schritten, manchmal Hunderttausende, manchmal sogar Millionen von Schritten. Also es waren ja Millionen von Schritten, von Höhenmetern, also wirklich von Höhenmetern, Millionen von Höhenmetern, ja, die wir geleistet hatten, bevor wir an die ersten 8.000er gehen. Also es sind schon unfassbare Trainingspensen. Und das waren eben diese ganzen kleinen Schritte, bis wir dann irgendwann mal da waren und dann auch in der Todeszone mit diesen Grenzen umgehen konnten. Weil sonst wäre es unter Umständen fatal geworden, wenn wir mit demselben, sagen wir mal, Jungspund überzogene Mindset da irgendwie und Übermut da an die Berge gegangen wären, an die höchsten Berge der Welt im Himalaya, wie wir es eben in der Cordillera Blanca gemacht haben, in diesen Bergen in Peru.
Jetzt gehen wir von Peru sozusagen wieder zurück ins Büro. Was macht denn da moderne Führung für dich aus? Was hast du alles auch von deinen anderen Leidenschaften mitgenommen?
Also ich glaube, auch wieder großes Spektrum. Aber für mich ist schon, sagen wir mal, die höchste Kunst der Führung, ich hatte es vorhin auch angesprochen, ist schon die Klarheit. Also warum ist es für mich die höchste Kunst der Führung? Weil Klarheit nie endgültig geschaffen ist. Also als Manager verstehst du, als Leader verstehst du, dass Menschen, und da kommen wir gleich zur Führung, ja, dass Menschen einfach unfassbar unterschiedlich sind und dass sie deswegen alle unterschiedliche Bilder haben, also unterschiedliche Lagebilder im Kopf. Jeder hat ein anderes Empfinden, wie das Unternehmen gerade läuft oder nicht läuft, auch wenn sie die Berichte lesen und so weiter. Das ist so ähnlich wie am Berg. Jeder hat ein anderes Empfinden über den Berg, obwohl der Berg eigentlich der ein und der gleiche ist. Also mein Seilpartner und ich hatten diesen Berg angeschaut und es gibt nur eine Realität von diesem Berg. Es gibt nur eine Realität vom Unternehmen, wie es gerade läuft, wie du unternimmst, wie die Daten sind, die Zahlen, Daten, Fakten sind. Aber am Ende haben doch alle ein bisschen unterschiedliche Bilder im Kopf, weil eben Angst subjektiv ist, ja, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen, Mut, Angst, Persönlichkeiten, Talenten und so weiter und so weiter. Und deswegen sehen wir die Realität unterschiedlich, weil eine Stelle, wo jemand jetzt zum Beispiel viel Angst vor hat, hat ein anderer auch keine Angst vor, weil er da Spezialist ist. Ja. Und diese Klarheit permanent zu schaffen, top-down, also erstmal Leadership-Team, dann später da und gerade bei so großen Transformationen, bei ungewissen Zeiten und so, das ist für mich die höchste Kunst der Führung, weil es Mut braucht und weil es wirklich, sagen wir mal, People-Business braucht. Also muss ein People-Manager sein, um zu verstehen, dass jedes Unternehmen immer noch sehr stark zum Glück von Menschen abhängt, also ob die alle in dieselbe Richtung laufen oder nicht. Und das zu führen, auch vermeintlich unangenehme Gespräche, so zu führen, dass du die Menschen zusammenbringst, dass du eine Einheit schaffst. Also im Idealfall schaffst du eine Einheit dadurch, dass du, wir hatten ja gerade über Angst gesprochen und so weiter, dass du die Angst des einen mit dem Mut des anderen synchronisierst. Also eine Einheit schafft, heißt Lücken schließen, heißt die Schwächen des einen mit den Stärken des anderen situatives Führen. Also Einheit heißt, wie so eine Art Formschluss, dass wir sogar Ängste teilen, ja, dass wir Mut multiplizieren, dass wir den Mutmuskel multiplizieren, dass wir Dinge miteinander erreichen, die wir ohne einander nie geschaffen hätten. Aber das geht nur, wenn man die Menschen sozusagen durch Klarheit so gut zusammenbringt, dass sie ihr Ego im Basecamp lassen, also ihr Ego zurücklassen und dass es eben ja um die beste Entscheidung geht, ums Ziel geht und nicht ums Recht haben und so weiter. Und da ist ein sehr schmaler Grat. Also da sehe ich schon oft, dass Unternehmen selbst mit großartigen Talenten, auch ich übrigens, scheitern können, ja, weil ich es nicht geschafft habe, vielleicht die Menschen so zusammenzubringen, so viel Klarheit zu schaffen, wie sie es gebraucht hätte. Und das Schöne an Klarheit vielleicht noch zu guter Letzt ist, dass Klarheit schaffen völlig unabhängig von Hierarchien funktioniert. Also ich kann auch Klarheit schaffen mit meinem Chef. Also die kann ich auch einfordern. Ich kann mich gut vorbereiten. Ich kann vielleicht sogar nach Lösungsansätzen suchen. Ich kann formelles, also auch das Setting ist ganz wichtig. Ich kann das formelle, das richtige Setting suchen, unter vier Augen, vielleicht einen Termin einstellen und so weiter und so fort. Also jeder und jede hat die Möglichkeit sozusagen zu führen, weil in dem Moment, wo ich versuche Klarheit schaffen, wo ich den Termin einstelle, wo ich das Gespräch eröffne, mir vielleicht genau Gedanken gemacht habe, wie das Gespräch abzulaufen hat, da führe ich. Also ich führe dann auch meinen Chef. Ja. Und das sind so, das ist ein Punkt von natürlich ganz, ganz vielen. Für mich ist zum Beispiel ganz wesentlich, auch als Führungskraft, merke ich auch jetzt, ich persönlich hasse Unberechenbarkeit. Ich nehme selten das Wort Hasse in den Mund, aber ich finde einfach, als Chef muss man berechenbar sein. Also ich meine jetzt vor allem emotional. Also ich finde, also Choleriker und sonst was, es hat absolut nichts verloren im Job, auch nicht privat wahrscheinlich. Also ich finde das einfach, für mich ist das, wir hatten ja vorhin auch über Extremsituationen gesprochen und so, hatte ich vor kurzem auch ein größeres Thema mit einem Kollegen, weil für mich zählt genau das Gegenteil. Also in diesen Panikmomenten, diesen Ausnahmezuständen, vielleicht auch wenn geschäftlich was passiert oder wir überrascht werden von der negativen Umsatz oder was auch immer, dann irgendwie auszuticken oder was auch immer, das ist absolut keine Antwort. Für mich ist es eher das Gegenteil. Erstmal sozusagen auch hier 80% des Erfolgs ist die Vorbereitung, sich anzuschauen, was ist da und dann sehr klar, mit sehr diszipliniert, auch sehr streng meinetwegen, ja, aber immer mit einem Spaßfaktor. Also wir sollten auch da den Spaß irgendwie haben, nach vorne zu stellen. Und das ist für mich persönlich enorm wichtig. Und ich wundere mich oft, also ich wundere mich da mal schon manchmal, wie viele Menschen das aushalten, irgendwie mit Cholerikern oder sonst irgendwas zusammen zu sein, was ich einfach per se schlechtes Management finde. Also ich finde es einfach schlechtes Management, wenn man so sein Ventil hat, dann, ja, glaube ich, sonst vielleicht lieber mal Sport machen oder schnell Musik oder keine Ahnung was. Aber das ist, ich finde, das hat keinen Platz und ich hoffe, dass sich das mehr und mehr ausdünnt, umso älter wir in der Managementkultur werden.
Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Würdest du denn auch sagen, dass Klarheit auch das richtige Stichwort ist, wenn es darum geht, wie man die richtige Balance aus Führung und Teamplayer findet? Oder wie findest du da das richtige Gleichgewicht?
Boah, ich glaube, es geht hier so ein bisschen um situative Führen. Also ich lasse mich sehr gerne führen, auch von meinen Teamplayern. also in dem Fall von meinem Führungsteam oder vielleicht sogar jemand ganz anders, also oft genug, ich habe immer, das war für mich auch Führung übrigens, immer sozusagen ansprechbar zu sein und nicht nur von meinem Leadership-Team oder von einem Direct Report, sondern von jedem und jeder. Ich glaube, das kann wirklich bestätigt werden, auch im Unternehmen, wo ich jetzt ja Dynafit verlasse und wo so viel auf mich zukam und wo ich nochmal alle Mitarbeiter eingeladen habe und das mich auch sehr gerührt hat, dass ich gesagt habe, ich war immer irgendwie, da war immer eine offene Tür in mein Ohr und ich lasse mich sehr gern auch führen von meinetwegen Mitarbeitern in der Reklamationsabteilung, weil der viel besser weiß, was da läuft und nicht. Und ich brauche auch diesen, sagen wir manchmal auch diesen direkten Kontakt, ja. Das ist ja niemals, um jemanden zu übervorteilen oder so, aber da weiß ich, was in der Operation läuft und wie ich das vielleicht mal, sagen wir mal, mit einer Hilfe dort vielleicht ein bisschen besser gestalten kann oder sie ja einfach auch mehr Motivation bei der Arbeit habe, sagen wir mal so. Also ich lasse mich sehr gerne überzeugen, aber eben dann auch hier wieder von Klarheit. Also dann erwarte ich mir eben auch, dass ich gute Argumente höre, dass ich wirklich verstehe, warum das Sinn macht, also in diese Richtung zu gehen und warum nicht. Und ja, und manchmal ist es natürlich auch so, wo es Sinn hat, dass wir Hierarchien brauchen. Also ich glaube, oft haben wir Gesellschaften probiert, ohne Hierarchien auszukommen, aber es ist dann immer wieder, sagen wir mal, gescheitert. Und ich glaube, es braucht am Ende schon jemanden, und gerade in der Markenführung. Also Markenführung ist nun mal am Ende des Tages keine Demokratie. Ja. Das ist am Ende des Tages, muss eine Marke auch geschützt werden. Und dazu ist dann in dem Fall jetzt bei mir eben auch der Geschäftsführer und Brandmanager dann irgendwie auch zuständig, dass die Marke nicht versaut wird, also in welche Richtung auch immer, ja, dass sie zu verwässert wird, dass sie vielleicht in Kanäle reingeht, in Touchpoints, die nicht die richtigen sind und so weiter und so fort. Also diese Marke zu schützen, weil natürlich die Marke auch den größten Mehrwert hat, den man über Jahre hinweg aufgebaut hat. Und wenn die Marke sagen leidet, dann ist es sehr schwer wieder aufzuholen, also diesen Markenverlust. Und deswegen, sagen wir mal, ist es eine Balance zwischen den jeweiligen Bereichen und abzuwägen, wie wichtig ist diese Aufgabe und wie wichtig ist sie nicht. Und ich würde sagen, so für mich, ich würde sagen, ich habe 50-50 mich führen lassen und 50% habe ich geführt. So ungefähr ganz grob. Wäre mal interessant, was die anderen dazu sagen.
Das klingt auch nach einer sehr guten Mischung. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass du ein sehr hohes Pensum hast. Du hast es ja auch selbst schon gesagt. Wie gelingt es dir dann, damit umzugehen, dass, das hast du auch schon selbst gesagt, Leute sind sehr unterschiedlich, nicht jeder so ein Pensum bewältigen kann?
Also ich kann damit prinzipiell gut umgehen. Es hängt halt so ein bisschen von der Position ab. Also ich glaube, auch hier geht es um Erwartungshaltungen, um Klarheit. Also wir mussten auch die Erwartungshaltungen kalibrieren, bevor wir in die Todeszone gestiegen sind. Ich habe heute zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch gehabt, da ging es um einen Außendienst für Lupine und dort habe ich ganz klar gesagt, ja, ich erwarte mir absolut, dass du dich da reinhaust und dass da wirklich, also dass du Vollgas gibst, aber nicht, weil ich sage oder weil ich dich kontrolliere, das ist überhaupt gar nicht meine Art, ja, sondern weil du Spaß daran hast, diese Marke zu entwickeln, weil du Spaß daran hast, sozusagen Unternehmerin im Unternehmen zu sein. Und weil du Spaß daran hast, sowohl jetzt mit dem Handel als auch mit mir, als auch mit dem gesamten Team erfolgreich zu sein. Ja, darum geht's. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich muss schon sagen, dass das Leadership-Team, also dass ich mir schwer vorstellen könnte, jetzt mit jemandem zu arbeiten, der sozusagen sagt, nee, da beharre ich jetzt auf meine 8 Stunden und auf das und so weiter und so fort. Das ist eine Kulturfrage. Und ich glaube, da muss man schon ähnlich gestrickt sein, weil wenn es nicht der Fall ist, dann glaube ich, wären die Differenzen zu groß. Ja, wenn jetzt jemand sagt, meinetwegen für einen Sachbearbeiterjob oder was auch immer, ich will hier ganz normal 8-5 und was auch immer, dann ist das völlig in Ordnung und passt auch, solange natürlich die Performance stimmt, absolut in Ordnung. Aber ich glaube, da geht schon so ein bisschen darum, was wollen wir miteinander schaffen? Haben wir hier, also ich hatte immer so in mir, ich will hier mehr machen als nur meinen Job. Ja, ich habe hier eigentlich, wir haben eine tolle Möglichkeit und wir sollten hier das Maximale rausholen. Das war immer so mein Ding und auch vor allem wahnsinnig viel Spaß miteinander haben. Also das nochmal, da komme ich auch wieder darauf hin zurück. Es hat einfach, auch diese 22 Jahre bei Dynafit haben einfach unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn sie oft anstrengend waren und wir geschwitzt haben. Aber es war einfach eine geile Zeit.
Apropos Schwitzen, ich habe vorhin auch schon mal erwähnt, dass du bei deinen Expeditionen auch Topmanager verschiedener Branchen dabei hast, von VW über SAP bis zur Deutschen Telekom. Aber wo sind eigentlich die Frauen? Als ich da so ein bisschen geguckt habe, auch nach Bildern, habe ich nur Männer gesehen.
Es sind leider sehr oft Männer, aber du, ich hatte gerade heißt jetzt, wann war es, im August, September war es, glaube ich, hatte ich unsere frisch gebackene Wirtschaftsministerin zusammen mit unserem Karl Theodor von Guttenberg auf den Ararat gebracht und sie hatte die Idee, also da war sie noch nicht Wirtschaftsministerin, hatte, glaube ich, auch keine Ahnung, dass sie es werden wird, also Katharina Reiche, ganz spannend, wir haben zwar viel auch über Politik gesprochen, aber war eine super schöne, intensive Zeit, aber du hast völlig recht, die lassen noch ein bisschen zu wünschen übrig. Also da könnte man hoffentlich noch viel mehr sehen. Und auch wenn ich dann manchmal eben Vorstände oder was auch immer. Da kommen langsam punktuell immer mehr Frauen zu sehen und meistens auch richtig tolle Frauen, muss ich echt sagen, tolle Menschen. Aber es könnte sicherlich deutlich mehr sein, absolut.
Okay, dann wird sich das hoffentlich noch in naher Zukunft dahingehend ändern.
Definitiv. Ich sehe schon Entwicklung. Ich sehe schon Entwicklung, dass es da mehr und mehr wird. Und übrigens sehe ich das auch im Kleinen bei mir, also ja, wo da einfach viel passiert und wo auch viel nachkommt, was, glaube ich, einfach hoffen lässt, sagen wir mal so, dass es dann in die richtige Richtung geht.
Und wenn man dann im Anschluss als Wirtschaftsministerin tätig ist, hat es sich ja auch gelohnt, das Ganze auf sich zu nehmen.
Absolut.
Mit deinem Abgang bei Dynafit geht ja eine Ära zu Ende. Du hast es jetzt schon gesagt, über 20 Jahre warst du dort. Jetzt wechselst du zu Lupine, bist dort CEO und Mitgesellschafter. Was hat dich jetzt daran nochmal gereizt?
Ich glaube, ich bin einfach wie vor 22 Jahren bei Dynafit zu meinem Herzen gefolgt. Also ich habe das schon in den letzten Jahren tatsächlich gemerkt bei Dynafit, dass da irgendwie der innere Wunsch immer mehr aufkam, selber auch unternehmerisch tätig zu sein. Und ich gesehen habe, ich muss weiter. Das ist wie so ein 8000er, wo ich oft wünschte, diese Gefühle würden gar nicht kommen. Aber ich weiß dann inzwischen auch, dass ich da Klarheit für mich selbst finden muss und irgendwie sehe, oh, da klopft innerlich was an und dann habe ich es am Anfang so unterdrückt und gemeint, das ist doch super hier und alles wunderbar und so. Aber es war einfach so ein, also es hat sich am Ende so ein bisschen auch angefühlt, ich beschreibe es mal so, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie ich wüsste, ich muss schon längst daheim ausziehen und wohne immer noch bei Mama und Papa. Ja. Also das war irgendwie so ein bisschen, weil es mir natürlich, weil ich mit den Menschen so eng bin und das so eine wirklich Family ist, also auch bei Dynafit. Und jetzt ist dieses tolle Headquarter, worauf ich ja 22 Jahre gewartet habe. Mein erster Gedanke, wie ich zum Vorstellungsgespräch kam, war ja wirklich, hey, wenn ich mal was zu sagen habe im Laden, dann werden wir irgendwo hinziehen in die Berge und so weiter. Und jetzt ist dieses wunderbare, tolle Headquarter da. Und ich denke mir, mein Gott, wie dumm bist du? Jetzt gehst du. Aber am Ende, weißt du, wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es richtig. Und ich glaube, mit Lupine sehe ich einfach so einen Rohdiamanten. Mich hat das unheimlich angesprochen. Erstens mal das Produkt, weil ich es kenne. Also Licht war ja für mich immer ganz essentiell, also auch in der Todeszone. Und ich habe den Großteil meiner Trainingszeit in der Nacht verbracht. Also ich habe den Großteil meines Mutmuskels in der Nacht irgendwie gestärkt, was immer noch mal auch übrigens eine starke mentale Komponente war. Also es war auch ein starkes Mentaltraining, sich im schwierigen Gelände in der Nacht zurechtzufinden. Dann kommt auch noch Nebel, dann kommt das. Dann hast du irgendwie, weißt du, musst eigentlich in die Arbeit und bist gerade in einer völligen abartigen Situation irgendwo. Also es waren diese Kontraste, die haben mich auch immer gereizt. Und ja, und da wenig zu sehen, war noch mal eine Dimension, die einfach noch mal was anderes dazugebracht hat. Und da waren viele tolle Angebote in diesen 22 Jahren von vermeintlich viel attraktiveren Unternehmen, viel größeren Unternehmen, von börsennotierten Unternehmen, von C-Level hier auf C-Level da und so weiter. Aber es hat mich einfach nie getriggert. Also da bin ich dann so, ich kann nichts machen, wofür ich nicht brenne. Das geht einfach nicht. Ja. Also entweder ich merke sofort oder eben nicht. Und bei Dynafit vor 22 Jahren habe ich gesagt, was für eine Marke ist das? Ein Fitnessclub, Müsli-Riegel, um was geht's da und so? Also es war auch, da war auch großes, wie soll ich sagen, irgendwie so, hä, ist der wahnsinnig und so. Und so ähnlich geht es mir jetzt so ein bisschen bei Lupine, weil die Firma ja doch deutlich kleiner ist. Aber ich sehe mehr das, was man daraus machen kann. Also Lupine wird sein, das sage ich auch mal zu den Mitarbeitern, Lupine wird sein, was wir daraus machen. Und ich sehe eine tolle Technologie, ich sehe ein Wahnsinnsprodukt, ich sehe eine komplett vertikalisierte Firma. Es ist der einzige Hersteller von Stirn- und Radlampen, der noch in Europa, in Deutschland komplett produziert, was echt so dieses Herzstück ist der Marke. Also du siehst die Menschen, die brennen dafür, das macht ihnen Spaß. Und ich das gesehen habe, mir sofort gedacht, okay, das Produkt passt und wenn das Produkt passt, den Rest, das traue ich mir zu bauen. Also ich kann nicht das Produkt bauen, das traue ich mir nicht zu, ich bin kein Elektroingenieur oder was auch immer, aber ich traue mir zu, die Marke sozusagen zu bauen. Es wird einen kompletten Relaunch der Marke geben. Ich traue mir zu, sagen wir mal, den Verkauf des Marketing, also einfach diese Marke zu dem Glanz zu führen, die sie verdient. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und so stürze ich mich schon voll in dieser Aufgabe und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein letzter Punkt, warum mache ich es, weil ich habe da gesehen, ich kann mich da voll austoben. Also ich kann einfach, und das hat mich schon auch wieder mal gereizt, ein Produkt, eine Sache, keine Gruppe mit vielen, es war toll, ich habe da wahnsinnig viel gelernt und so weiter, ich war ja auch im Vorstand der Obergruppe, aber es sind ja doch 7, 8 Marken, hohe Komplexität, viele Dinge und so weiter, aber hier mal einfach nur mit ungelöster Handbremse absolut mich auszutoben, das reizt mich.
Klingt gut. Und Vision für ein neues Headquarter gibt's auch schon oder braucht's das dort nicht?
Nee, das braucht's tatsächlich nicht, weil das Headquarter ist wirklich toll, ist wirklich schön, ist relativ modern. Ich weiß gar nicht, wie alt es ist, aber ich glaube, keine paar Jahre. Also das ist relativ neu gebaut. Das liegt natürlich leider sozusagen 150 Kilometer in die falsche Richtung, ja, weil das ist nämlich in Neumarkt in der Oberpfalz, was schon für mich eine bittere Pille ist jetzt von Kiefersfelden. Aber okay, so ist es halt. Ich glaube, mein Mehrwert ist vor allem auch draußen, sagen wir mal so, um wirklich die Marke aufzubauen mit Partnern und auch hier Stichwort Partner. Ich meine, Lupine ist ja prädestiniert dafür, Partnerschaften aufzubauen, sowohl Vertriebspartnerschaften als auch Marketingpartnerschaften als auch OEM-Partnerschaften, weil du bist ja im Licht immer komplementär. Also du bist eigentlich nie in Konkurrenz mit jemandem. In Dynafit hatten wir, war ja das The Most Efficient Systems for Mountain Endurance Athletes. Also das war ja unser Purpose. Also eben die effizientesten Systeme für Bergsportler von Kopf bis Fuß. Insofern konnten wir eigentlich, waren wir immer Einzelkämpfer, also für unsere Systeme alleine, weil wir in jedem Bereich Konkurrenz hatten. Aber du siehst ja zum Beispiel, dass die Oberhalbgruppe den einzigen Produktbereich, den sie sagen, nicht in diesem Kosmos des Bergsports zum Beispiel abdecken, ist Beleuchtung. Also das bist du mit Beleuchtung, bist du sagen immer mit dran und genau das sind wir mit dem Radl und so. Und ich sehe, dass Beleuchtung auch im Fahrradbereich, wo ja Lupine eigentlich eine eigene Kategorie hat. Also Lupine ist ja wirklich in einer eigenen, ja, in einer, ich sag mal 100% Pro. Also 100% Pro ist ja wirklich 100% Professional. Gerade läuft diese ARD-Serie, hier hast du vielleicht gesehen, was ich in Höhen, da gibt es so mehr Teiler, die haben alle Lupine-Lampen an, keine Sau weiß es, aber diese absoluten Profis tragen alle diese Lampe, aber kein Mensch weiß es. Und ich glaube, das geht eben jetzt darum, wie kriegen wir das so ein bisschen wirklich in die breitere Masse und wie machen wir Licht wirklich zu einem relevanten Thema, dass es nicht einfach nur ein Commodity ist, ja, ich brauche ein Licht und dann kaufe ich mir halt ein Licht, ja, sondern dass die Menschen einfach verstehen, wow, in dem Moment, wo du es zeigst und siehst mal, was das für eine Dimension hat und wie das auf einmal, ja, deinen Tag einfach verlängert, ja, du kannst einfach Dinge machen, die du, das ist ja genau das, was ich gemacht habe, ich habe halt einfach die Nacht zum Tag gemacht, das wäre ohne Beleuchtung nie gegangen und das hat halt, macht halt mit der geilen Beleuchtung einfach monstermäßig Spaß, da bin ich gerne bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben.
Also die Begeisterung schwappt auf jeden Fall förmlich hier rüber.
Ja, gut.
Das ist ein Perfect Match, würde ich sagen. Und die nächste Bergtour, ist die auch schon in Planung?
Die nächste Bergtour ist tatsächlich auch schon in Planung. Also man sieht, es ja, kommt jetzt so zu einer, es ist schon gerade so ein Lebensabschnitt, ja, der sich einfach schließt und ein neuer beginnt. Und zwar geht es nicht nur nach zwei Jahrzehnten sagen, wechsle ich den Job, sondern ich gehe zurück nach zwei Jahrzehnten zu dem ersten Berg. Also da waren wir genau 2005, im August 2005 und jetzt gehe ich zurück im August 2025 zurück zu dem Berg, wo alles begonnen hat. Also begonnen hat, wo wir das erste Mal erfolgreich waren, nachdem wir eben gescheitert sind, nachdem wir eben viele Fehler gemacht haben, die dann aber korrigiert haben und reflektiert haben und dann verstanden haben, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir unsere Grenzen sauber antesten müssen, dass wir, ja, wer gut vorbereitet ist, braucht kein Glück. Das ist tatsächlich, also brauchst du trotzdem natürlich, aber es ist tatsächlich, da ist schon viel dran. Und da sind wir zum Mustergata gegangen, das ist ein 7546 Meter hoher Berg, wo wir dann in Rekordzeit hoch und runter gestiegen sind und dann gefahren sind. Ich glaube, wir waren dann in 9,5 Stunden oben irgendwie so und in 10 Stunden 40 oder so wieder unten irgendwie in der Richtung. Und das war ein Riesending, weil auch die Chinesen, der liegt in China, in der Provinzregion, in der Xinjiang-Region, wo die Uiguren sind, schwieriges, politisch schwieriges Gebiet, aber ja, waren da völlig begeistert und konnten es gar nicht glauben und mussten es dann beweisen. Dann war das ein Riesending, dann kam sogar chinesisches Fernsehen und so weiter und so fort. Also es war ein Meilenstein, nicht nur für uns, ich glaube auch schon ein bisschen richtungsweisend sogar für die ganze Bergsteigerszene, die sie ja dann wirklich die letzten 20 Jahre dann sich sehr an diesen Speedbegehungen, auch in den letzten Filme und Netflix-Dokus und so weiter sieht. Also da ist schon eine ganze Ära angestoßen worden, die ja eine ganze Generation von Bergsteigern geprägt hat im Profibereich, die dieses Thema aufgegriffen haben und bis heute immer noch Thema ist. Insofern gehe ich zurück und werde versuchen, diesen Rekord von damals zu unterbieten. Ich habe keine Ahnung, ob ich nicht wetten soll. Es ändert sich täglich. Okay, also merke natürlich auch, dass ich sicherlich nicht so in Shape bin wie vor 20 Jahren. Aber wer weiß, mich interessiert auch, was Erfahrung und so vielleicht wegmachen kann. Das will ich einfach sehen. Ja, und zweitens wird vielleicht diese ganze Geschichte erzählt. Ich bin da gerade in Kontakt mit einem Streamer, der das vielleicht begleitet und in 3 Teilen vielleicht sogar bringen wird, aber ist noch nicht in trockenen Tüchern, insofern noch nicht ganz spruchreif, aber das mündliche Agreement gibt es ja eigentlich schon und jetzt schauen wir mal, ich kläre dich dann auf, ob es geklappt hat oder nicht, genau.
Ja, also da hoffe ich, dass das klappt und dass wir das dann auch alle mitverfolgen können. Und dann wünsche ich dir alles Gute in jeder Hinsicht, sportlich und unternehmerisch. Und vielen, vielen Dank, dass du hier im TV-Podcast warst und mir Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und alles Gute für euch bei der TV.
Dankeschön. Das war Benedikt Böhm, noch von Dynafit. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Sie haben Anregungen oder Fragen? Schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.